podcast je vuoi, it's the place to go. Yoko Show,
Yoko Show.
Spensierato ma sul pezzo, sempre fresh on fro. Yoko Show,
show, show.
E ora il presentatore, Gianluca Iocolano.
Hello, ben ritrovati qui al Yoko Show Podcast Folge Zwölf. Wow. Quindi se facciamo un calcolo, 12 puntate, una al mese per un anno, diciamo il primo anno del Yoko Show Podcast è concluso. Auguri! Ein Jahr schon, ein Jahr hier auf der Podcast von der FF aufs Ohr. Das ist wirklich amazing. Ich bin wirklich stolz und auch froh, perché ovviamente, come sapete, quando si parte con i nuovi progetti, no? E circa un anno fa siamo partiti con questo nuovo progetto, ci chiedevamo, ma chissà se andremo avanti, facciamo 3 puntate, vediamo se facciamo 6 puntate, vediamo. E adesso invece siamo già a 12 e pensiamo a un futuro super roseo. Also ich bin sehr froh, und das vielleicht ist auch wegen dieses Weihnachtsstimmung, ja, tutta questa atmosfera natalizia che sta un po' nascendo, crescendo. Non so, voi siete team Grinch o team Santa, o meglio dire team Christkindl, perché per me adesso che è dicembre, si può iniziare a mettere le decorazioni natalizie, poi lo fanno tutti, di Weihnachtsmärkte sind gestartet und auch die Politik ist bereit. Ja, ihr habt sicher schon gelesen, dass es im Palais Widmann, ja, einen wunderschönen neuen Weihnachtsbaum gibt, ja, an dem ganz besondere Kugeln hängen. Ja, habt ihr das sicher gelesen, oder? Weil jede Kugel trägt nämlich das Wappen einer der Gemeinden Südtirols. Also, dass es 116 Gemeinden gibt, haben die Kugel insgesamt fast 15.000 Euro gekostet. Wow. Allora, facciamo un attimo i conti. 116 palline, 116 comuni, quasi 15.000 euro, quindi dovrebbero essere 129 euro a palla di Natale. Però, ragazzi, io lo so che vi sembra tanto, però è perché siamo sbagliati noi, che adesso siamo abituati ai prezzi del web, di Temu, cioè il Black Friday e tutte queste robe qua. 9999. In questo caso no, c'è stato sicuramente dei grandissimi artigiani, artisti, cioè di gente proprio wow, che hanno, cioè, proprio, capito? Cioè, proprio bravi, bravissimi, chi ha fatto queste palle qui, cioè, proprio bellissime, che poi, posso dire, per stare in tema, può anche essere un po' un giramento di palle, però das ist eine andere Geschichte. Allora, wir reden doch nicht nur über Politik und Weihnachten, nein. Endlich, Achtung, cioè parliamo un po' di attualità, endlich ist die letzte Staffel von Stranger Things rausgekommen, was für eine Story, ha? Leute, 2016 angefangen diese super Serie, und vielleicht endet sie in 2026. Da ist fast wie das BBT der Serien, ja. Ich war ein großer Fan, ja, muss ich auch ehrlich sagen, aber ich war, denn naja, das Ganze hat einfach zu lange gedauert, oder? Da gibt es so ein bisschen diesen Effekt, dass ich Herr der Ringe-Effekt nenne. Also, du siehst den ersten Film und bist happy, dann kommt der zweite, ist wow, und dann kommt der dritte Film. Oh. Die erste Stunde geht vorbei, nach der zweiten Stunde fängst du an zu sagen, komm schon, Frodo, wirf diesen verdammten Ring in irgendein Loch drin und lass mich schlafen gehen, bitte, non ne posso più. Und ja, e così anche un po' per Stranger Things, che però era iniziato benissimo, no? Vi ricordate? Magari non l'avete vista tutta, vi faccio una piccola sinossi. Also, una storia che vedeva questi ragazzini che magari appunto diceva, beh, ma è solo una storia per adolescenti. No, no, è una storia affascinante per tutti, cioè questi ragazzini protagonisti vanno in giro in bici, a un certo punto vengono risucchiati nel sottosopra. Il sottosopra è un mondo sottoterra, sempre buio, dove vivono delle figure mostruose. Tipo termeno tramin vosch, per farvi capire, nah, incredibile. Vorrei imparare, haben wir beim Jokosho Live, unser Talkshow, sogar damit gespielt, uns eine Südtiroler Version der Serie vorzustellen, che poteva chiamarsi Stranger Forest. E la trama poteva essere tipo: ein geheimnisvolles Monster lässt Dunkeltropfen in Bierfassen fallen, die dir alles völlig verdreht erscheinen lassen. Und manchmal sind diese mysteriösen Tropfen nicht einmal dabei. È un po' così, no? In Alto Adige, magari. Chissà se avrebbe funzionato, eh? Jetzt, comunque, gira tutto intorno alle serie, no? Posso dirvi una cosa? Trovo un po' ridicolo che quelli della mia generazione, i millennials, no? Abbiano smesso di guardare la televisione perché piena di spazzatura, weil durch immer so trash, weil das ist unglaublich, was da passiert, bla bla bla, è fatta male. E poi si finisce per arrivare a casa la sera, dopo il lavoro magari, ci si mette sul couch e si guardano queste serie terribili in cui ci sono i serial killer che uccidono e squartano ragazzine, und alle mit diesem National Geographic Doku-Effekt, es sieht aus, als würden man Löwen beim Zebrafressen zu sehen, und dann nehmen alle Baldrian, gut schlafen zu können. Ma cazzo, smettetela di guardare ste robe, no? Ma leggetevi un libro, o guardatevi un programma di cucina. O meglio ancora, cucinate, fate voi i biscotti adesso, no? Che ce n'è bisogno in questi tempi di Natale. Bevetevi un bicchiere di vino. Ah, a proposito vino, l'ospite di oggi di vino ne capisce, ma anche di cucina, ma anche di allevamento, ma anche di agricoltura. Chi sarà, chi sarà, chi sarà? Beh, ce lo dice Patrizia Solaro.
Ladies and gentlemen, es ist Zeit für eine super Gästin. Con noi una donna con la bassa tesina nel sangue. Wenn ihre Tage 36 Stunden hätten, wären sie trotzdem zu kurz. Le caprette le fanno ciao, ma non è la protagonista di un cartone giapponese. Sie ist genau wie ihr Gemüse nicht nur bio, sondern immer in Bewegung, daher biodynamisch. Meine Damen und Herren, nelle vostre cuffie, l'inarrestabile Caroline Uccelli.
Benvenuta Caroline Uccelli, hello.
Hello, guten Morgen.
Buongiorno. Come stai, prima di tutto?
Gut.
Gut,
Ja.
sehr gut, ottimo. Wir kommen jetzt in Dezember rein, also ist eine Adventszeit und so. Erste Sache ist, wie geht auf einen Bauernhof in der Adventszeit rein? Ist viel zu tun oder?
Ja, sagen wir so, ich komme jetzt aus der stressigen Dörkele-Zeit oder sagen wir so, stressig, arbeitsintensiv, würde ich es eher nennen. Wir haben eine erfolgreiche erste Dörkele-Saison hinter uns, die jetzt im Ausklingen ist. Also am Samstag ist das letzte Mal. Und danach ist eben die besinnliche Adventszeit, aber ich weiß nicht, ob besinnlich heutzutage noch gilt, weil irgendwie kommt man für alle mal Stress. Und irgendwie, je näher Weihnachten kommt, desto mehr sind alle nervös und haben 1000 Termine. Und ich habe mir dann vor 3 Jahren, habe ich mir gedacht, ich will etwas machen. Ich mag das nicht, dass allem alle so gestresst sind. Ich mag einen Moment der Ruhe irgendwie auf den Hof bringen. Und dann habe ich einen Weihnachtsmarkt mir ausgedacht, einen bäuerlichen Weihnachtsmarkt.
Okay.
Und da findet im Heuer die dritte Ausgabe statt. Und das ist voll schön, alle, was mitmachen, sind auch voll begeistert und gerne wieder dabei. Und siccome Salorno è Citaslow, già da 10 anni
Sì.
siamo Citaslow, magari non è così conosciuto, però già 10 anni. Salorno è l'unico comune in Alto Adige che è Citaslow. Ho chiesto al comune di aiutarci a organizzare questo mercatino rurale di Natale, e col aiuto di questa associazione Città Slow lo realizziamo. Mm-hmm. E è molto bello, abbiamo le casette, abbiamo i falò, abbiamo tutti gli stand contadini locali e anche un po' di amici che vengono da un po' più lontano, e su questo mercatino rurale vendiamo solo prodotti agricoli.
Ok.
Das heißt, es ist ein Weihnachtsmarkt, wo es eben etwas Gutes zu essen, etwas Gutes zu trinken, also hochwertige Lebensmittel gibt. Und zum Beispiel eine junge Bäuerin aus Auer und ihr Freund ist aus Salurn, die machen so Trockenblumensträuße und Trockenblumengestecke und so schöne Sachen. Und eben, genau, also es, ich bin einfach stuf gewesen von den Weihnachtsmärkten, wo es so viele Coccolari-Sachen gibt.
Ja.
Und genau, mir war es einfach wichtig, dass die Leute sich was Sinnvolles schenken.
Ah, so schön. E, bello, adesso facciamo un salto indietro e spieghiamo un po'. Allora, prima di tutto parliamo un po' della tua storia, no?
Okay.
Perché anche la tua storia è abbastanza interessante. Adesso, come dicevi anche a microfoni spenti, di formazione sei biologa, però hai studiato anche scienza della comunicazione. Ah, ok. E poi hai trovato la tua strada, diciamo così, proprio in campagna, no?
Sì.
Ok.
Sì.
E wo hast du studiert?
Ich habe in München studiert, zuerst an der LMU, also Ludwig-Maximilian-Universität in München, und danach an der Technischen Universität München.
Mhm. Aber wie kommen diese zwei Sachen in Beziehung, also Kommunikation und dann Biologie und dann auf dem Bauernhof zu arbeiten?
Ja, also ich...
Oder bist du nur eine neugierige Person?
Genau, ja, ich bin sehr neugierig. Okay, und für mich war es klar, ich will an die Universität und ich will studieren, ich will ein bisschen die Welt anschauen. Und dann, mich haben so viele Studiengänge interessiert. Und dann habe ich einfach mal irgendwas angefangen. Und die Kommunikationswissenschaft, dachte ich so, mit Journalismus, da kann man noch mehr in andere Bereiche hineinschauen. Dann habe ich Nebenfach Ethnologie gemacht, weil mich einfach der kulturelle Aspekt der Menschheit auch sehr fasziniert, diese Unterschiede. Und deswegen ist es auch cool, dass ich jetzt in Salurn wohne, weil wir sind auch ein ethnisch-kulturell sehr buntes Dorf,
ja,
was ich sehr spannend finde. Genau. Und nach dem Bachelor in Kommunikationswissenschaften hatte ich so das Gefühl, boah, jetzt fühle ich mich noch nicht bereit für die Arbeitswelt. Ich will noch mal irgendwas Wissenschaftliches machen, was Naturwissenschaftliches, nicht nur Sozialwissenschaftliches. Und dann bin ich bei der Biologie gelandet und da aber habe ich gleich gemerkt, ich bin jetzt nicht für die Laborarbeit gemacht, sondern mehr für die ökologische Sparte. Und genau, da habe ich auch mein Master in einem sehr ökologischen Thema mit Wald und Jagd und Humus in Schutzwäldern gemacht. Und ja, und so kam ich dann wieder zurück nach Südtirol, weil einfach diese Berge mit ihren Schutzwäldern und die Flora und Fauna in den Alpen mich so fasziniert hat. Und auch vom Klimatischen her habe ich gedacht, ah, da wohnen, wo der Wein wächst, das ist doch angenehm als in Bayern. Also Bayern ist wunderschön, aber es ist dann doch im Winter sehr kalt und neblig und ja, ja. Südtirol scheint einfach mehr die Sonne.
Genau. Ja, 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 logisch. Und wir sehen auch, weil viele von aus Bayern kommen hier Urlaub machen, genau. Sonst restavano a casa. Ja, interessante questa cosa che poi dopo insomma, da tutta questa tua formazione, no? Da questo tuo percorso di vita, poi sei arrivata, come hai detto te, a Salorno, dove adesso avete un maso, che è un maso veramente che ritengo sia molto sostenibile, ma nella parola più, nel significato, non mi veniva la parola neanche in italiano, pensate come potrei fare in tedesco, proprio nel significato più generale, no? Cioè perché voi allevate gli animali, preparate il vino, avete la cucina, quindi è un po' anche la tua visione di come dovrebbero essere i luoghi rurali?
Mm-hmm. Sì, sì, esatto. Allora, mio marito ha iniziato nel 2008 a fare vino.
Sì.
Lui ha subito iniziato a fare un'agricoltura biologica certificata Demeter, cioè biodinamica. E noi ci siamo conosciuti poi nel 2012. Io a quel tempo lavoravo per Bioland Südtirol. Ho fatto biodiversitätsberatung per gli agricoltori altoatesini. E anche per me l'unico modo di fare agricoltura che fa senso dal mio punto di vista è l'agricoltura biologica. Se no non lo farei un altro mestiere. E perciò per noi era ovvio di fare quel metodo. E io all'inizio lavoravo part-time da Bioland e part-time da mio papà in vigneto, perché già da subito per me era molto importante non stare solo davanti al computer
in ufficio, certo,
o in ufficio, ma secondo me il posto più bello è sotto il cielo,
certo,
anche se questo vuol dire che in estate fa caldo, in inverno fa freddo.
E se piove, piove.
Che no, se piove, piove. Spesso da noi vengono tirocinanti o persone che hanno questa visione della Heidi. Und Sam ich weiß auch nicht, der moderne Mensch hat ganz oft diese Heidi-Vorstellung von der Landwirtschaft. Das kommt wahrscheinlich von der Werbung, weil durch die lustige Kuh auf der Weide und so.
Wo man und alle trinken Wein zwischen die Weinberge. Wow, ja, so cool.
Genau.
Und Sunset und so weiter. Und du sagst so, ja.
Na genau. Und die Wirklichkeit ist anders. Die Wirklichkeit ist, die landwirtschaftliche Arbeit ist anstrengend. Man schwitzt, die Insekten stechen dich im Sommer, die Brennnesseln sind da. Im Winter ist es kalt und ist mit vielen körperlichen Herausforderungen verbunden. Also das ist jetzt nicht, dass wir da in einer Heidi-Welt leben. Auf der anderen Seite ist für mich das Leben am Bauernhof der schönste Arbeitsplatz der Welt, weil ich diese Freiheit habe. Für mich war es zum Beispiel am klar, wenn ich mal Mutter werde, dann nur am Bauernhof. Also ich hätte mir nie vorstellen können, mit den Kindern in einer Stadtwohnung eingesperrt zu sein. Das ist eine Horrorvorstellung für mich. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Kinder und das ist einfach genial. Die können vor der Tür rauslaufen und irgendwas tun. La maggior parte del tempo non so neanche dove sono, perché loro fanno i loro giri sul maso. E poi la sera ci ritroviamo. E questa libertà ho anche io, perché sul maso il contadino può scegliere quello che vuole fare, no? Se vuole fare il vino, fa il vino. Se vuole fare latte, produce latte. Se vuole fare Schneckenzucht, fa Schneckenzucht, no? Il punto chiave è che uno deve trovare quello che gli piace. Wenn man etwas mit Freude macht, wenn man mit einer intrinsischen Motivation etwas macht und fasziniert ist und Leidenschaft hat, dann geht es ja leicht von der Hand. Und Zell ist eben das, was den Beruf so toll macht. Also wir wohnen an einem wunderschönen Ort, inmitten von der Natur, umgeben von Wald und Weinberge. Und wir können uns auch noch selber dafür entscheiden, was will man denn da jetzt machen auf dem Hof. Und mein Mann hat die Leidenschaft für den Wein, deswegen macht er Wein. Und ich trinke schon auch gern Wein. Und ich helfe immer, aber dann...
Wer nicht.
Aber dann, für mich ist halt auch voll ein schöner Part der Gemüsegarten.
Ja.
Und die Kräuter und die Blumen. Mhm. Und dann habe ich eben ein paar Hühner. Und im Sommer melke ich 2 Ziegen, weil... Ich hasse es, einkaufen zu gehen, und dann, wenn ich die Kinder zuerst tut man ja stillen und dann irgendwann will man immer still.
Ja.
Dann wollen diese Kinder aber immer Milch trinken und dann war ich so stuf, die ganze Zeit da die Milch zu kaufen. Dann habe ich mir gedacht, ich melke jetzt einfach eine Ziege und dann haben meine Kinder...
Haben sie trotzdem ein gutes Frühstück.
Genau. Ja, und mittlerweile gehen sie ja mitmelken und das ist einfach lustig, weil ich etwas mit den Kindern machen kann.
Ja.
Und wenn sie nicht Lust haben, gehen sie nicht mit, dann gehe ich selber. Aber für mich ist das, ja, ist so für die Work-Life-Balance einfach ein schöner Moment am Tag, wo ich kann die halbe Stunde mit meinen Ziegen sein, wo ich sie melke. Auf der anderen Seite, anche vero che se decidi di mungere, devi farlo 7 giorni la settimana,
okay.
Anche la domenica.
Sì.
Perciò lì poi, perché ho detto prima libertà, no?
Sì.
D'altronde, se tu allevi animali,
devi stare lì.
Sì. È come avere un gatto, un cane in città, è lo stesso argomento, no?
Certo.
Devi prendere la responsabilità e curare con... Ja. Genau, wie sich's gehört.
Und auch eine andere Sache ist, okay, Freiheit, logischerweise, eine scelta consapevole, aber auf die andere Seite ist die Zeit, oder? Weil es muss man warten, bis, weiß ich nicht, die Triebe richtig sind für den Wein oder für die Gemüsen oder die Ziegen und alles. Mhm. Also, und wie lebt man jetzt, wenn in dieser Welt, wo alles gleich da ist, noch diese Dimension von Warten, von lassen, dass die Sachen besser werden und so weiter?
Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir leben diesen Rhythmus der Jahreszeiten quasi auf familiärer Ebene so intensiv, dass es für uns normal ist. Und solange ich nur für uns gekocht habe, war das außer Frage. Wir ernähren uns quasi so saisonal, weil ich schaue immer, was gibt's, was habe ich im Garten, was finde ich in der Speisekammer und dann denke ich mir ein Gericht dazu aus. Und jetzt, seit März sind wir mit dem Buschenschank gestartet und jetzt mache ich das quasi für andere Menschen,
ja.
Dass ich quasi am Montag schaue, was koche ich diese Woche, was tue ich auf mein Menü. Und dann gibt es eben, im März gibt es vielleicht mal einen grünen Spargel schon, wenn er schon ist, oder eben einen Zikoriknödel oder danach gab es einen Ulmensamenknödel. Und dann im August gibt es die Tomaten und jetzt gibt es Rohnenknödel und Kürbisknödel und Kastanienknödel, habe ich gestern gemacht. Also dann habe ich manchmal Gäste, die dann, ja, aber für die Kinder halt ja Wiener Schnitzel und Tomatensauce und ja. Nudeln mit Tomatensauce. Ja. Und dann habe ich gesagt, na schau, jetzt ist Dörkelezeit, jetzt gibt es Sauerfleisch auf Sauerkraut und Polenta dazu oder so. Und dann, sie verstehen es schon, die Leute. Und ich habe das Glück, dass eben die meisten, die zu mir kommen in den Puschenschrank, die suchen genau das. Also die kommen eben über den roten Hahnflyer oder über Slow Food. Und die Zielgruppe, die über diese Kanäle zu mir auf den Hof kommt, die ist eh schon auf, also die 90% sind auf dem, wie sagt man, eben, ja, die sind schon auch auf dieser Welle,
ja,
wo
ja.
eben wir sind. Ich glaube, wenn man jetzt hier in Bozen irgendwo ein Lokal hat und so diese Laufkundschaft, die einfach nur zufällig da reinfallen, da wäre das viel mehr ein Problem, weil logisch, da ja, wollen sie dann Pommes und Cola und keine Ahnung und bei mir gibt es eben eher einen Quittensaft oder einen, ja, im Sommer habe ich so Wildkräutersaft gemacht. Und, ja.
Aber wie du schon gesagt hast, das von Slow Food, also von anche per la città slow, di Salone, eccetera, è proprio un accettare di avere una lentezza, di aspettare le cose, di avere la stagionalità. Ed è una cosa, secondo te, che si può fare soltanto su dei numeri piccoli, un po' controllati, o come si fa, qui ti chiedo anche, visto che hai studiato comunicazione, magari il tuo studio ti torna utile, come si può fare, perché questo è tanto, tante volte, no? Una cosa che si dice è quella su grandi numeri, è molto difficile da portare poi su larga scala questa cosa. Secondo te è fattibile? Bisogna comunicarla in un altro modo? Bisogna far capire alle persone, vai zum Beispiel, dass du gesagt hast, die Leute das bei mir kennen, haben schon diese Einstellung, vielleicht oder suchen das, aber vielleicht wäre besser, wenn in ein paar Lokale, auch vielleicht in größere Städte, die Leute da zufällig reinkommen und dann diese Sache lernen, weil ja auf den Tisch, ich weiß nicht, das ist eine Diskussion, die ich dir gebe.
Ja, non so. Perché una cosa che mi disturba molto, se vai in un ristorante qualsiasi, magari tutto l'anno trovi la bistecca col contorno Gemüse, verdura e sempre zucchini. Mm-hmm. Sempre. Tutto l'anno. Un zucchini che non sa di niente.
Poi. Certo.
E io mi chiedo, ma perché non fate in inverno un pezzo di zucca, un radicchio alla griglia, che ne so, no, si potrebbe, con un po' di fantasia,
trovare anche,
cioè. Si potrebbe trovare un prodotto stagionale. O l'altro giorno ero con i bimbi, mangiavano una pizza e avevano come dessert la pizza con la Nutella, uh-huh. E c'era sul menù c'era scritto con frutti di stagione. Uh-huh. Allora, ok, abbiamo già indovinato con i bimbi, e cosa sarà? Io ho detto sarà una banana, perché la banana con la Nutella è buona e sì. è sempre stagione di banana. E cosa è arrivato?
Banana.
No.
Ah.
Fragola.
Ah.
A novembre.
Sì, sì.
E i bimbi...
Sono le famose fragole di novembre.
No. Ho detto, ma porcellana, perché scrivi frutta di stagione?
Sì, sì.
Scrivi frutta sul menù, se proprio... Vuoi mettere la fragola anche a novembre sulla Nutella? Yeah, boh. E non so se è la comodità che tutta questa industria alimentare a grande scala, sulla grande scala, e questa anche la logistica, no? Io penso che quelli, i ristoranti che lavorano così... hanno un catalogo dove i fornitori portano sempre le stesse cose e magari uno sceglie le cose che sono im Angebot.
Certo.
Perché ognuno deve anche avere sempre sotto quel cash flow, eccetera. E yeah, secondo me das ist. Das ist schon so, der ganze die Lebensmittelindustrie, diese Warenflüsse auf dieser Massenproduktionsebene, die sind schon so eingespielt, dass da ganz viele einfach nicht sich die Zeit nehmen, das zu hinterfragen. Mhm. Es ist einfach bequem, wenn man bestellen kann. Man bestellt quasi bei einem Händler von der Serviette über keine Ahnung, über das Gemüse, über das Fleisch, über die Milch, der liefert alles. Und dann, und wenn man hingegen so ausgewählte Produkte haben will und die direkt vom Bauer und saisonal, das ist mit viel Aufwand verbunden. Weil eins ist zum Beispiel meine Produkte, die ich koche hauptsächlich mit unseren Produkten. Aber dann will ich auch ein paar Sachen von befreundeten Biobauern. Aber das ist viel Zeit und dann muss ich anrufen, dann muss ich fragen, hast du was? Kannst du es mir liefern? Muss ich es holen kommen? Diese Zeit muss ich mir nehmen. Mhm. Aber ich will sie mir nehmen, weil mir das wichtig ist. Aber eben ist die Frage, ob einer diese Zeit hat. Mhm. Im Arbeitsalltag und von Seiten der Kommunikation sehe ich es so, dass die Lebensmittelindustrie ist sehr gut in Marketing und Kommunikation. Jede Tiefkühlpizza-Werbung siehst du die Nonna, die da die Tomaten aufschneidet. Also, ne?
Ja.
Da weiß jeder, dass die Tiefkühlpizza nicht so produziert wird, aber das Werbebild ist das. Jedes Joghurt, wo dann irgendeine Kuh auf der Weide steht, ja.
Die macht direkt einen Joghurt.
Genau, ja. Oder der Südtiroler Speck. Wie viele Schweine siehst du in Südtirol auf irgendeiner Wiese stehen?
Ja. Ja, ich sehe man das da hinten. Und wie Und wie ändert man die Sachen? Also muss man das, ognuno è responsabile per se stesso, un po' sia l'esercente che il cliente, dici te.
Ja, io penso che è una questione di Erziehung. Mm-hmm. Io avevo la grande fortuna di crescere in un paese piccolo, a montagna.
Sì.
E i miei genitori hanno iniziato già negli anni 80 a produrre tantissimi alimenti per uso familiare. E così io sono cresciuta con questi gusti veri, no?
Mm-hmm.
Io adesso allevo i miei bimbi anche in questo modo, perciò i miei bimbi mangiano tutto. Mangiano, non so, dal broccoli al fegato ai spinaci, loro mangiano tutto perché sono sapori veri e vedono anche noi mangiare tutto, no? È normale.
Sono abituati, certo.
Sono abituati. Poi vedo tanti bambini che magari dicono no, non verdura, però magari ricevono solo quella verdura del supermercato che non sa di niente. E allora li capisco anche.
Mm-hmm.
Perché secondo me i bimbi hanno un istinto molto forte e scelgono gli alimenti che li fanno bene e di cui hanno bisogno. Certo che l'istinto di mangiare cose dolci e rossi è più forte.
Sì, certo.
E perciò sono anche molto golosi, però io penso che la die Entwicklung vom Geschmack ist Erziehung und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn ich jetzt in Mexiko aufwachse, dann habe ich ein Geschmacksempfinden, mhm. das ich entwickle im Mund. Auch keine Ahnung, wie man mit Schärfe umgeht, mit Chili oder so.
Ja.
Wenn ich in Indien aufwachse, wenn ich in China aufwachse, ist ein Unterschied.
Ja.
Und dann geht das so weiter. Und wir sehen das auch zum Beispiel beim Wein. Wir produzieren ja Naturweine. Das ist einfach nur vergorener Traubensaft und sonst nichts. Und die Lebensmittelindustrie gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man Getränke geschmacklich optimieren kann, sage ich mal. Gell?
Ja.
Und dann ist eben die Frage, was ist einer gewohnt zu trinken? Und wir haben viele Kunden, die merken irgendwann, sie vertragen diese Naturweine besser. Also ihr Körper sagt ihnen, gib mir diese Weine, gib mir diese Produkte, die kann ich gut verstoffwechseln, ohne Nebenwirkungen. Und dann manchmal kommen Kunden, die vielleicht aus Zufall bei uns landen und aber ganz andere Trinkgewohnheiten haben. Und für die ist das dann ganz eine neue Welt. Und dann kommt es darauf an, ob einer offen ist für neue Geschmäcker oder so, ja. Oder einer sagt, nein. Also oft sind es halt vielleicht ältere Menschen, die haben ihr Leben lang einen bestimmten Konsumstil gehabt und dann sage ich, ja, dann ist auch kein Problem, dann bleib bei deinem Stil, wenn dein Körper das verträgt, dann trink das, aber viele junge Menschen, die zum Glück haben eben viele junge Kunden am Hof, das ist auch eine Form der Nachhaltigkeit eines Betriebes, klar. Wenn man junge Kunden hat, die genau das suchen, was wir machen.
Mhm. E ed ora, prima l'hai accennato brevemente, ti volevo chiedere, tutto questo qui che stiamo dicendo, in realtà poi oltre che al tempo, alle abitudini, anche all'educazione un po' alimentare, a questo punto direi che si è avuto anche in famiglia, poi si lega anche ai costi, no?
Mm-hmm.
E ti volevo chiedere, come si fa a capire il costo del cibo un po', o anche del vino, per esempio, mm-hmm. Rispetto a un vino naturale che non ha nulla, quindi... probabilmente ha molta più, ha il rischio che vada qualcosa storto più alto che invece usando prodotti chimici, no? Mm-hmm. Quindi come calcolate, com'è che si riesce a capire quando è giusto guadagnare, quanto?
Boh, yeah, una domanda molto complessa. Allora, secondo me c'è il costo di una cosa e il valore di una cosa, mm-hmm. che sono certo. due cose diverse. E poi c'è il Marktwert.
Yeah.
E secondo me, per esempio, un litro di latte costa troppo poco nel supermercato.
Mm-hmm.
Perché se io ci penso quanto lavoro c'è dietro, quanti contadini anche in Alto Adige devono alzarsi alle 5 o ancora o alle 4 e mezza del mattino ogni giorno, anche la domenica,
tutto l'anno,
e certo. anche la sera alle 5 non Beh. Possono stare a un compleanno o a mangiarsi una pizza, no, devono ritornare in stalla, devono e quanto costa quell'ora che viene rubato a questo contadino ogni giorno?
Mm-hmm.
Per poi avere un litro di latte per un euro al supermercato. Secondo me è molto difficile. Io quando mungo le mie capre mi chiedo anche spesso quanto dovrebbe costare questo litro di latte. Se io me lo metto poi nel cappuccino, perché non sa di capra, perché lo uso fresco,
okay.
non metterei un latte che sa di capra.
Nel cappuccino sarebbe abbastanza interessante.
No. È un latte un po' più salato, non così dolce come il latte di mucca, però non come quello che si compra al supermercato,
sì.
che ha questo gusto strano. Sì, però, tra parentesi, io non potrei dirti quanto dovrebbe costare, perché quanto costa la mia ora di lavoro? No?
Mm-hmm.
Boh. Dimmi tu, non so, perché cos'è lavoro, cos'è Freizeit, cos'è hobby, no? Se io scelgo di mungere, è un hobby, non è un lavoro.
Il tuo caso però.
Sì, il
Ma
mio
certo.
caso.
Sì, sì, sì.
Però anche tante, secondo me tante aziende in Alto Adige che hanno tipo 10 mucche, 20 mucche,
mm-hmm.
dove lo fanno magari anche nebenberuflich.
Sì.
Queste aziende.
Sì, sì, certo.
Secondo me non è un... No? È anche forse più un hobby o una tradizione, perché il nonno l'ha già fatto. E quante aziende poi, quando la nuova generazione deve farlo, smettono.
Sì.
Perché non hanno più voglia di avere un hobby così intenso, no?
Certo.
Perciò...
Sì, quindi poi è anche un po' un cane che si morde la coda,
sì.
perché come dici te, wenn das nicht so gut gezahlt ist, dann kann,
genau.
bleibt das nur ein Nebenjob, aber
genau.
nicht ein richtiger Job. Aber genau. auch zum Beispiel für die Gemüse, weil viele sagen, okay, schöne Diskurse, alles gut, bla bla, aber dann gehe ich auf den Markt, wo die Bauern sind und kosten die Sachen, weiß ich nicht, 4,50 Euro Kilo. In mein normales Supermarkt, das ist für 2 Euro Kilo.
Genau, das ist also, Ökonomie di Scala, weil
esatto.
wenn du auf große, ja, wenn du die Kosten auf mehr Menge verteilen kannst, dann kannst du die Kosten senken.
Certo.
Aber bei jedem Produkt im Supermarkt musst du dich fragen, wer hat diesen Preisunterschied gezahlt? Meine grüne Spargel aus dem Garten. Wenn ich die verkaufen müsste auf dem Markt, hätte einen Preis. Wenn ich eine Spargel aus Deutschland, die irgendwelche rumänischen Gastarbeiter gestochen haben, die einen, keine Ahnung, Mindestlohn kriegen, dann sind die so günstig, diese Spargeln, weil diese Rumänen zu wenig verdienen,
ja.
oder? Und wenn ich eine Tomate aus dem Supermarkt kaufe, die afrikanische Flüchtlinge in Süditalien in einem Gewächshaus pflücken, die vielleicht sogar unter sklavenähnlichen Verhältnissen arbeiten müssen, weil leider sind die Zustände schrecklich. Oder die Kinderschokolade aus irgendwelchen Ländern, wo die Kinder die Kakaobohnen ernten müssen, statt Schule zu gehen.
Ja.
Ja. Ne?
Das ist einfach.
Wer zahlt denn diesen Preisunterschied? Wieso sind die Sachen so günstig? Weil die sind zu günstig in meinen Augen. Ja, und dann heißt es beim, keine Ahnung, beim Biobauer ist alles teuer. Weiß ich nicht. Ich glaube eher, im Supermarkt ist alles zu günstig. weil eben keine fairen Löhne bezahlt werden. Mhm. Das ist leider ein Thema, wo, wenn ich sage, ich kaufe Bio und ich kaufe regional und ich kaufe Fair Trade, dann mache ich das nicht für mich, weil ich glaube, dass das Produkt besser ist, sondern ich mache das für die Produzenten. Also ich habe immer schon Bio gekauft, weil ich sage, das ist Produzentenschutz. Mhm. Das ist nicht Konsumentenschutz, weil ich gehe davon aus, dass alle Lebensmittel im Supermarkt für den Produzenten optimiert sind, halt für den Konsumenten optimiert sind, dass alle Lebensmittel gut sind in dem Sinn, also vom gesetzlichen, von den gesetzlichen Normen. Aber wenn ich ein Bio-Lebensmittel kaufe, dann weiß ich, dass dieser Produzent wenigstens in einem Ambiente arbeiten konnte, das nicht so gefährlich ist, weil er benutzt vielleicht chemische Mittel, die viel harmloser sind oder eben viel weniger. Und weil ich ja selber Produzentin bin und ich mir denke, also vor allem als ich schwanger war, habe ich mir immer gedacht, boah, wenn ich jetzt müsste hier in so einem Weinberg reingehen, wo irgendwas vorher ausgebracht worden wäre, was vielleicht gefährlich ist für das Ungeborene, ja, danke, nein, will ich nicht machen. Und deswegen will ich auch nicht, dass andere das machen müssen, damit ich danach günstige Lebensmittel kaufen kann.
Esattamente, forse bisogna ribaltare il paradigma, giusto? Bisogna sempre pensare a chi lo fa piuttosto che a chi lo compra, no? Perché sennò si è sempre ancorati a questa cosa. Ora bene, voltiamo pagina un attimo. Allora sei spesso appunto sul campo, mentre sei sul campo immagino sei libera da cuffie o ascolti anche musiche o podcast o cose?
Dipende, ogni tanto non ascolto niente, ascolto gli uccellini, le api, e ogni tanto ho voglia di imparare e ascolto podcast.
E musica no?
No, sono curiosa, io voglio sempre avere nuove...
Comunque noi adesso abbiamo anche in realtà con l'aiuto del maestro Tubaro preparato una canzone per te, quindi facciamo che adesso ce la sentiamo, poi la commentiamo insieme e poi ti faccio ancora qualche domanda.
Ok.
Sul Maso il mattino si apre lento con un passo che non mente e la luce cade in silenzio come un ospite che conosci da sempre. Gli animali ti seguono quieti con il rispetto di chi comprende che ogni giorno riparte meglio quando sei tu a muovere la corrente.
Und die Reben regten sich auf als wollten sie den Tag begrüßen, als wüssten sie, dass deine Schritte ihre Linien nicht verwirren, nur versüßen. Der Hof atmet tiefer, als würde er kurz seine Achsen justieren.
Und selbst das Holz scheint ruhiger, wenn deine Hände passieren.
Uccelli, 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 Caroline Vögel. Was du berührst, beginnt zu klingen wie ein Jodel. Vögel, 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 Carolina Uccelli, Uccelli, Uccelli.
E tutto sboccia dolce come la Venere di Botticelli.
La terra con te parla chiaro, non ha bisogno di frasi o di pretese, basta un gesto perché il lavoro prenda forma e le cose siano rese.
Menschen bleiben gern, weil ihr etwas den Alltag entspannt. Und weil dein Blick selbst schwere Stunden leicht verwandelt. Quando l'autunno arriva a Salorno, la valle cambia respiro e colore, e le castagne portano un odore che sa di casa e di calore.
Am Abend sammelt sich Licht in den Fugen des Hofs wie ein stiller Chor.
Und selbst der Wind hält kurz inne, als hörte er Geschichten von davor.
Uccelli, 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 Caroline Vögel. Vögel, um was du berührst, beginnt zu klingen wie ein Jodel. Vögel, 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 Caroline Uccelli, Uccelli, Uccelli.
E tutto sboccia dolce come la Venere di Botticelli.
Ecco, allora ti è piaciuta?
Sì, molto, molto divertente.
Il maestro Tubaro si è scatenato con questo gioco, tradotto addirittura, Charlie Fogel, Venere di Botticelli, quello io del Bellis, tutto veramente molto fantasioso, divertente. E, senti, ti volevo ancora chiedere una cosa. Weil es ist immer ein großes Debatte zwischen was ist biologisch und dann was ist Methode Demeter, no? Che è also biodinamico, was ist das Unterschied? Perché poi c'è questa cosa divertente che si dice, sai, come la stregoneria quando fanno il biodinamico.
Io, ma questo sarebbe adesso un lungo argomento, cerco di farlo corto.
Sì, zusammenfassen bitte.
Sì, yeah, biologico, c'è una legge europea che devi seguire delle norme.
Sì.
E se segui quelle norme puoi scrivere prodotto biologico, puoi mettere il logo della UE.
Mm-hmm.
Poi, se i contadini vogliono andare oltre quelle norme, possono seguire le norme di, per esempio, un'associazione Bioland, che ha delle norme in più. E se segui quelle norme, se fai parte dell'associazione, puoi mettere il logo Bioland. Poi c'è Demeter, che ha altre norme, e lì ci sono dentro queste landwirtschaftlichen Praxen, Praktiken, wo du zum Beispiel biodynamische Präparate ausgibst, das sind so Pflanzenstärkungsmittel.
Mhm.
Dann gibt es einen Mondkalender, den du befolgen solltest und so weiter. Und das ist einfach eine landwirtschaftliche Praxis mit einer Geschichte und Philosophie dahinter, die was eben jetzt 100 Jahre alt ist, von Rudolf Steiner. Und ich habe Biologie studiert, ich habe mir das alles so angeschaut und gelesen und habe meine persönlichen Erklärungen, wieso jetzt zum Beispiel ein 500er Präparat, da tut man so Kuhmist ein Jahr lang, halt über den Winter in einem Kuhhorn vergraben und danach dynamisieren und ausbringen. Aus biologischer Sicht ist das quasi eine Animpfung deines Bodens mit Mikroorganismen. Okay, logisch, wenn du dieses Hornmistpräparat auf Asphalt ausbringst, dann passiert nichts. Okay. Aber wenn du schon einen Humusboden hast und dann bringst du da dieses humifizierte Hornmistpräparat aus, das ist quasi, da findet eine Kompostierung statt und dann bringst du das aus, weil das sind alles Mikroorganismen. Ja.
E come, cioè adesso passami il termine, un po' divertente, è un po' un doping naturale per il terreno, per i cose, cioè però che tutto rimane, proprio dargli questa cosa della dinamizzazione,
sì.
Dare una spinta alle piante, sì. Praticamente,
sì.
Con microrganismi che già hanno le piante, però quindi.
Sì, come noi certo. Cosa siamo noi? Noi siamo un gigante insieme di microrganismi, abbiamo microrganismi sulla pelle, nell'intestino, sulle gengive, abbiamo microrganismi anche noi dappertutto,
sì.
E la nostra salute dipende molto da questi microrganismi, anche adesso, non so, la brain gut per esempio, no? Anche la nostra psicologia dipende dall'insieme di microrganismi che abbiamo noi nell'intestino.
Aha.
E lo stesso argomento vale per il terreno e per le piante.
Certo.
Più biodiversità, più vivo quel insieme di organismi, nella biodinamica si parla di un organismo agricolo, perché ogni parte fa parte di un grande ciclo di un organismo, no? È come noi, die Moleküle gehen ja immer einmal durch uns durch und dann wieder, wir gehen ja auch wieder rein in die Mutter Erde. Ja. Die Materie vergeht ja nicht, sie verwandelt sich immer nur. Mhm. Wenn ich jetzt etwas esse, so man sagt ja, keine Ahnung, alle 7 Jahre ist die, das sagt man so, alle 7 Jahre erneuern sich unsere Zellen, halt ist jede Zelle wieder neu. Also aha, nicht alle gleichzeitig, aber halt, ne? Ja. Das ist alles, was du isst, wird zu dir. Deswegen, wenn du dich mit lebendigen Lebensmitteln fütterst, dann wirst du lebendig,
certo,
sein.
È un grande ciclo. Yeah. Molto, veramente, quest'ultima parte è molto interessante. Dovremmo, come hai detto te, parlarne altre 3 ore, sì, però il tempo stringe. No, quindi, allora, grazie Carolina Uccelli per essere stata qui con noi. Prendetevi il vostro tempo per fare le scelte consapevoli, andate a cercare i produttori, capite chi prepara le cose che poi vi mettete nel piatto, che sarebbe interessante. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit. Und ich hoffe, dass ich Zeit habe, euch zu besuchen bei meinem besonderen Weihnachtsmarkt im Salon. Ja. Und bis nächstes Mal.
Ja, danke schön.
Yoko Show, un Podcast di e con Gianluca Iocolano. Mit der Stimme von Patrizia Solaro. Music by Bob Tubaro. Zu Gast war Caroline Uccelli. Grazie per l'ascolto. Ihr hört uns wieder im Podcast des Südtiroler Wochenmagazins FF aufs Ohr.